Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche meistens zwei Menschen über den Predigttext, der laut dem Vorschlag der Evangelischen Kirche in Deutschland in circa zwei Wochen gepredigt werden soll. Und heute ist es aber eine besondere Folge, auf die ich mich sehr freue. Wir sitzen hier nämlich insgesamt zu fünft. Ich bin Lydia, ihr habt mich schon öfter gehört und ich freue mich, dass ihr vier hier seid und wir heute eine besondere Folge machen. Emma, hast du Lust, mal zu erzählen, wer ihr seid?
Ja, wir sind vier Bewohner einer Wohngruppe. Wir wohnen hier zusammen in einer Wohngruppe für psychisch Kranke und sind alle zwischen 23 und 28 Jahre alt. Die Lydia macht bei uns in der Wohngruppe ein Praktikum und ja, daher kennen wir die Lydia.
Und ihr habt mitbekommen, dass ich in diesem Podcast aktiv bin und so kamen wir irgendwie darauf, dass wir auch mal gemeinsam eine Aufnahme machen können und hatten jetzt irgendwie sehr, sehr viele schöne Gespräche schon. Ihr seid vier ganz unterschiedliche Personen und ihr habt auch einen ganz unterschiedlichen Bezug zum Glauben oder zu Bibeltexten, zu Gottesdiensten generell. Wenn ihr mögt, dann erzählt doch mal ganz kurz, wie ihr es damit haltet, damit unsere ZuhörerInnen irgendwie ein bisschen einordnen können, mit wem wir es heute hier zu tun haben miteinander.
Also es will ja niemand anfangen, deswegen fange ich einfach mal an. Ich bin Noah und ich habe zu Religion und Glauben und Kirche eigentlich kaum Bezug. Also meine Oma und mein Opa waren sehr gläubig und haben mich immer Weihnachten mit in die Kirche geschleppt und das Abendgebet gebetet, aber ich habe nie verstanden, was ich da mache und bin auch jetzt leider ein sehr ungläubiger Mensch, würde ich sagen. Genau, aber bin da schon sehr offen auch. Bin sehr offen für, aber sehr skeptisch.
Danke.
Ich bin Marlis und ich komme aus einem niederbayerischen, sehr katholischen Dorf, war da auch Ministrantin und im Kirchenchor und ministriere jetzt seit ungefähr zwei Jahren auch wieder in der katholischen Kirche. Genau.
Ich heiße Emma, ich habe keinen Bezug zu Glauben und Gott, aber ich finde es sehr schön, wenn man glauben kann und ich würde es für mich auch wünschen, aber ich finde es schwierig, auf Zwang zu glauben, aber ich bin da offen für die Zukunft.
Zwang und Glauben, gar keine gute Kombination.
Ich bin Max, ich bin letztes Jahr aus der evangelischen Kirche ausgetreten, komme aus einer nicht religiösen Familie und bin als Jugendliche aber eigenständig irgendwie so in die Kirche gekommen und wurde auch konfirmiert und kann da mittlerweile aber nicht so viel Positives aus der Kirche als Institution für mich ziehen und habe auch nicht mehr wirklich einen Glauben. Aber finde es trotzdem interessant, mich damit zu beschäftigen.
Vielen Dank euch schon für den ehrlichen Einblick. Und ich finde es irgendwie total besonders mit euren unterschiedlichen Positionen, wie ihr hier seid und dem, was euch verbindet mit dem Glauben und der Kirche und auch dem, was euch vielleicht irgendwie schwierig ist und wo ihr negative Erfahrungen gemacht habt, dass ihr heute Lust habt, das ein bisschen mit uns zu teilen. Ihr habt euch den Text ausgesucht und wir kamen schon alle ein bisschen ins Schwitzen, mir inklusive. Es ist nämlich ein Text aus der Offenbarung des Johannes. Und dieser Predigttext, der wird vorgeschlagen für den zweiten Advent. Und der zweite Advent, der hat ein bisschen generell das Thema auf Hoffnung, auf Erlösung und Befreiung. Und wir werden mal sehen, wie das nachher vielleicht auch in unseren Gedanken noch dazu kommt, diese Hoffnung auf Erlösung und Befreiung. Aber wir hören jetzt als allererstes erstmal den Text. Und Noah wird uns diesen Text aus der Johannes-Offenbarung vorlesen, aus der Übersetzung der Basisbibel.
Basisbibel. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen, und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden. Aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
Jo, soweit der Text, über den wir heute miteinander reden wollen. Gar nicht so einfach und überhaupt so dieses ganze Setting, hä, worum geht's da eigentlich? Ich erinnere mich, als wir das so die ersten Male gelesen haben, haben wir danach immer gedacht so, hä, was jetzt? Also irgendwie ist wenig, was so beim ersten Zuhören direkt greifbar ist. Aber je länger wir irgendwie mit dem Text gearbeitet haben und im Gespräch miteinander waren, desto greifbarer oder klarer wurden uns doch irgendwie einige Symbole, die in diesem Text vorkommen. Und wir können ja einfach mal von vorne starten.
Also als zentrales Symbol ist uns da die Tür, die, wenn sie geöffnet ist, nicht wieder geschlossen werden kann und wenn sie geschlossen ist, nicht wieder geöffnet werden kann, aufgefallen. Und daran konnten wir ganz gut uns orientieren und da sind uns dann auch verschiedene eigene Erfahrungen zu eingefallen.
Ja. Genau, weil die Tür als Symbol, hatten wir überlegt, kann eigentlich ganz verschiedene Dinge heißen, oder? Also was assoziiert ihr damit, mit einer Tür?
Also ich finde, eine Tür kann sowohl eine Barriere sein, wenn sie zugeschlossen ist und ich nicht den Schlüssel habe, aber es kann auch eine Chance sein, in was hineinzugehen oder herauszugehen oder was zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Weil wenn man keine Türe hat, kommt man ja auch irgendwie nicht durch die Mauer durch.
Mhm. Irgendwie auch eine Chance auf einen Neubeginn, eine Veränderung.
Weil wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere Tür.
Ja. Ja, und es ist eine sehr klare, ein sehr klares Bild. Also die Tür kann entweder offen sein oder zu sein. Und dazwischen gibt es nicht so viele Variationsmöglichkeiten.
Und jetzt ist das ja in diesem Text so auch ziemlich klar formuliert. Also ich weiß nicht, Norm, magst du vielleicht nochmal lesen da am Anfang? Ab der Mitte von Vers 7.
Ab was eröffnet? Mhm. Was eröffnet, kann niemand wieder schließen. Und was erschließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann.
Ja, und das ist ja irgendwie schon als Gottesaussage, finde ich, auch ziemlich krass, ne? Also so dieses... diese Ambivalenz, die auch in euren Assoziationen drin ist, dass Türen einerseits irgendwie was verschließen können und andererseits eben auch ein Durchgang zu was Neuem sein können, neue Möglichkeiten. So habt ihr es auch irgendwie beschrieben, dass ihr es schon auch kennt aus eurem Leben, oder? Also, dass Türen manchmal wirklich irgendwie zu sind und man sich so denkt, scheiße, ich komme nicht weiter. Immer wieder wird mir diese Tür zugeschlagen.
Oder man bekommt sie selber einfach nicht auf und braucht Hilfe von außen.
Und anders auch, dass ihr aber auch gesagt habt, ja, aber manchmal ist irgendwie auch eine Tür offen, auch obwohl ich selber gar nicht mehr glaube oder gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass vielleicht eine Tür offen ist, oder?
Also ich kann da mal ein Fallbeispiel von mir bringen. Bei mir war es jetzt so, dass ich die letzten Jahre oder mein Leben lang nicht geglaubt habe, aus einer bestimmten Situation zu kommen. Ich dachte, ich bin da drin gefangen, ich komme da nicht weg. Ich werde immer so in der Situation bleiben, wie es war. Und ich bin Anfang dieses Jahres zum zigten Mal in die Klinik, war auch gar nicht mehr so richtig voller Hoffnung, dass sich irgendwie was ändert. Und da bin ich auf eine Therapeutin gestoßen, die hätte ich mir schon viel früher gewünscht, die gesagt hat, komm, wir machen das gemeinsam, hat mir immer Lösungen gesucht, hat mich auch auf die Wohngruppe hier gebracht, in der wir gerade leben. Und ich habe es aus der Situation geschafft, in der ich jahrelang quasi gefangen war. obwohl ich es nie geglaubt habe. Und die Therapeutin hat mit mir die Tür gemeinsam aufgemacht und ich würde sagen, sie steht immer noch offen.
Ja. Ja, ich finde, oft können es auch ganz kleine Sachen sein, die einem die Tür wieder aufmachen. Also ich hatte das zum Beispiel mal, dass ich an der Tankstelle war, mir Alkohol gekauft habe, schon betrunken war und es mir halt ziemlich schlecht ging.
Wir werfen mal kurz das Fenster.
Die Nebengeräusche waren nicht so laut. Entschuldigung.
Gott unterbricht unseren Podcast.
Wir hören die Glocke.
Naja, auf jeden Fall stand ich ziemlich am Ende meiner Kräfte und war ziemlich hoffnungslos und stand dann an der Tanke und die Frau, die mich bedient hat, meinte zu mir, nicht trinken, komm später und wir reden. Und das ist ja quasi im Vergleich zu Emmas Geschichte nur eine Kleinigkeit, aber das hat mir in dem Moment quasi auch die Tür offen gehalten und hat meinen Abend an dem Tag in eine andere Richtung gelenkt.
Also bei mir fühlt sich's oft an. Also bei mir fühlt sich's oft an, wie als wäre mein Leben so eine Riesentür, das aber nochmal ganz viele Schlösser hat. Und dass ich schon im Leben immer wieder so Momenten begegne, wo sich vielleicht ein Schloss öffnet und vielleicht noch ein Schloss. Aber ich schaff's irgendwie nie, alle Schlösser zu öffnen. Und es schließt sich irgendwie im selben Takt, wie sich was öffnet, schließt sich's auch immer wieder so. Und das ist, ja, sehr frustrierend.
Und du hast auch gesagt, für dich ist das auch mit deinem Glauben irgendwie so, dass du das Gefühl hast, irgendwie ist diese Tür zu. Also
voll. Ich glaube, dass mir Glauben so viel geben könnte, aber irgendwie kann ich das nicht glauben. Dass ich das einfach mit meinem rationalen Verstand denke, ich kann das nicht wissen und dadurch kann ich es auch, also ich kann an nichts glauben, was ich nicht weiß. Also ich weiß, das widerspricht sich jetzt, aber ich bin irgendwie nicht glaubensfähig. Ich muss immer alles wissen, so belegt haben.
Naja, bei dir ist ja dann quasi der Glaube, dass die Tür sich öffnen lässt, vielleicht eigentlich der Schlüssel zur Tür.
Vermutlich, ja. Ich glaube, ich stehe mir mit meinem Nicht-Glauben oft selbst im Weg, dass ich die Tür öffnen kann.
Ja.
Ja, aber es ist schwer herauszufinden, wie ich das glauben kann. Zwanghaft funktioniert es ja anscheinend nicht.
Und aber trotzdem, so die beiden Geschichten, die Max und Emma gerade erzählt haben, sind ja so Erfahrungen, dass eben auch andere helfen, dass die Tür entweder wieder aufgemacht wird oder in dem Moment irgendwie jemand mit durchgeht oder überhaupt nochmal zeigt, hey doch, die Tür ist noch offen, auch wenn du es vielleicht selber nicht glauben kannst, dass andere mit.
Ich habe bis zu einem Schlüsselmoment auch nicht geglaubt, dass die Türe aufgeht, weil ich auch schon ich war nicht voller Hoffnung, überhaupt nicht und ich dachte, der Punkt kommt nie, aber der Punkt kann trotzdem irgendwann kommen und deswegen auch irgendwie nicht aufgeben, es kann irgendwann kommen.
Ich hatte auch mal einen Schlüsselmoment. Da war ich auch gerade in der Klinik und wir waren mit ein paar Mitpatienten am See schwimmen. Und das war so ein ganz verlassener Steg und dann ist die Sonne untergegangen und wir saßen da und dann ist auf der anderen Seite vom See der Vollmond aufgegangen und es war eine Sternschnuppennacht. Und das war irgendwie für mich so das erste Mal, dass ich mir dachte, das Leben kann doch schön sein. Und das war irgendwie total wichtig, auch jetzt so für meinen weiteren Weg irgendwie.
Voll schön. Und das ist auch nichts, was du irgendwie planen konntest oder selber irgendwie herbeiführen, sondern irgendwie...
Das hätte man absolut nicht planen können. Mhm. Nee.
Voll schön.
Ich finde, da kann man auch ein bisschen den Bogen wieder zum Text schlagen. In Vers... Ende von Vers 8.
Soll ich lesen?
Ja, du hast...
Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet.
Ja, also ich finde, alle die Schlüsselmomente, von denen wir jetzt gesprochen haben, es waren ja Momente, wo wir nur wenig Kraft hatten oder eigentlich gar keine Kraft. Und die Türen haben sich trotzdem geöffnet. So.
Also ich finde, bei der wenig Kraft, die im Text steht, da kann man richtig viel dazu sagen, weil im Grunde sagt der Text ja aus, dass die wenig Kraft, die man hat, ja ausreicht, im Großes zu bewirken, weil am Schluss ja die Säule in dem Tempel da entsteht. Und ich glaube, viele, die denken, sie haben nur wenig Kraft, haben mehr Kraft, als man denkt. Und ich glaube, wenn man wenig Kraft hat, erkennt man ja auch seine Schwächen. Und das kann auch positiv sein, weil jemand, der seine Schwächen nicht kennt, der ist vielleicht zu größenwahnsinnig. Und ja.
Ja, und aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten. Also, aber dennoch haben wir ja alle an irgendeiner winzig kleinen Hoffnung festgehalten. So, sonst wäre ja auch mit Hilfe quasi die Tür nicht aufgegangen.
Ich glaube, die Hoffnung haben wir noch alle, sonst säßen wir, glaube ich, hier gerade nicht am Tisch in der Wohngruppe.
Ja, ich mag diese Stelle auch irgendwie. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber das ist okay und das reicht und du hast diese Kraft. So, egal wie kacke manche Momente waren in deinem Leben, ey, du sitzt hier und irgendwie hattest du die Kraft, weiterzumachen und irgendwie doch wieder durch eine Tür durchzugehen. Und
ich finde es schön, dass die Kraft gesehen wird, weil viele denken sich dann wahrscheinlich, naja gut, ist ja nur wenig, braucht man nicht irgendwie sagen. Aber ich finde es schön, dass da wenig Kraft Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Und anerkannt, was es auch für ein Kraftakt trotz allem ist. Also, ja, was ihr immer wieder leistet, was wir alle im Alltag irgendwie immer wieder meistern, aber eben auch besonders in so existenziellen Situationen.
Ist so die Frage, ob man wenig Kraft hat oder ob man eben besonders viel Kraft hat, so noch hier zu sein.
Und was das für eine Lebenskraft ist, ja, das bis hierhin immer weiterzumachen und irgendwie, ja.
Ich finde, man sieht an unseren Beispielen eigentlich auch, also wenn man jetzt gläubig ist, kann man das natürlich anders interpretieren, aber auch als nichtgläubige Person gibt es quasi eine Hoffnung, dass einem jemand hilft. So, es muss ja nicht Gott sein, es kann irgendeine Frau an der Tanke sein oder eine Therapeutin oder irgendwelche Mitpatienten, so, die einem dann helfen.
Und da würde ich natürlich jetzt sagen, ja, stimmt, aber heißt ja nicht, dass Gott damit nicht auch was zu tun hatte. Also,
wir sagen ja auch nicht, dass er nichts damit zu tun hatte.
Ja. Oder sei es nur die Frau, die mit dem Fahrrad vorbeifährt und einem schöne Jacke hinterherruft, was den Tag einfach dann gleich besser macht. Mhm. Also das sind ja manchmal auch einfach so ganz kleine Momente oder Begegnungen. Ich versuche mir die Momente immer tatsächlich als Schlüsselmomente in meinem Tagebuch abends so festzuhalten, dass auch wenn der Tag irgendwie noch so scheiße war, ich mich dann immer so versuche, nochmal an die kleinen Momente zu erinnern, ja, warum sich's doch lohnt, irgendwie weiterzumachen.
Ja, jetzt hatten wir es ganz lange so von den Bildern, die ganz am Anfang sind, also mit dem Schlüssel und der Tür. Und ihr habt euch aber vorher schon voll die gute Gliederung irgendwie überlegt. Und ein nächstes Bild, was irgendwie im Text auftaucht, ist das des Siegeskranzes. Und da hatten wir auch ein bisschen drüber geredet, was ist das eigentlich und wie können wir das interpretieren? Vielleicht, Noah, magst du nochmal ab Vers 10, also 10 und 11,
ja, lesen? Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald, halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt.
Ja, das war auch so ein Bild, was wir hatten. Habt ihr Lust, mal zu erzählen, was wir uns da überlegt haben bei dem Siegeskranz? Was ist das oder was haltet ihr davon?
Ja, also die Menschen werden ja auf die Probe gestellt und mit dem Glauben als Schlüssel öffnen sie quasi diese Tür und dafür bekommen sie dann hinterher den Siegeskranz und das könnte man dann auch vergleichen mit Erlösung und Befreiung, was ja das Thema vom zweiten Advent ist. Und das quasi dadurch, dass sie durchgehalten haben, werden sie erlöst und gleichzeitig werden sie aber belohnt durch den Siegeskranz und später im Text ja auch noch weiter belohnt.
Ich weiß aber noch, wir haben uns aber auch ein bisschen kritisch gegenüber dem Siegeskranz unterhalten, weil ich glaube, auch du, Max, gesagt hast, naja, das ist doch irgendwie, wenn einer die Situation geschafft hat und gemeistert hat und er den Siegeskranz bekommt, kann er jemand anderes sagen, ja gut, ich habe es halt nicht geschafft und sich eher davon runterziehen lassen. Ich glaube, darüber hatten wir es auch mal in den Gesprächen davor.
Ja, dass die Situation geschafft zu haben eigentlich schon für sich selbst die Belohnung ist und man gar nicht unbedingt noch einen Siegeskranz dafür braucht.
Sondern das Gefühl.
Ja. Und mich ist also halt für mich auch genauso, dass ethisch gut oder nach seinem Glauben zu handeln eigentlich auch ein Selbstzweck ist, dass man also auch für gute Handlungen jetzt keinen Siegeskranz eigentlich braucht, sondern die Handlung selbst schon für sich steht.
Für mich ist das Bild tatsächlich auch ein bisschen so wie der Siegeskranz trägt quasi was nach außen oder ist wie so ein Bild oder ein Symbol dafür, für was eigentlich innerlich passiert. Also wie du gerade gesagt hast, eigentlich ist das doch schon der Wert an sich oder auch die Belohnung an sich, dass man durchgehalten hat. Und wir Menschen, wir brauchen ja irgendwie Bilder und Symbole und Formen irgendwie nach außen, um was sichtbar zu machen, was vielleicht in uns passiert. Und das mag ich an diesem Bild, ne? Also wenn wir uns irgendwie vorstellen, das kommt aus der Antike und das ist ein ganz alter Text und da war es so, dass quasi Sieger und Siegerinnen irgendwie geehrt wurden mit diesem Kranz, ja? Also es ist ganz klar, da hat irgendjemand irgendwas geschafft oder irgendwie eine schwierige Situation gemeistert oder so, wo ich dann für mich weniger interpretiere, oh, die Person ist jetzt besser als jemand anderes, sondern eher so, es wird daran sichtbar, ey, du hast echt gerade was Krasses geschafft.
Und man muss das ja gar nicht vergleichen.
Genau. Und das mag ich aber hier, weil da wird jetzt gar nicht groß drüber geredet, du kriegst dann diesen Siegeskranz verliehen oder so, sondern hey, halt dich an dem fest, was du geschafft hast. Und du hast ganz schön was geschafft. Und dafür steht dieses Bild für mich irgendwie so. Und verbunden mit meinem Glauben ist es für mich so, halt dich am Leben fest. Weil das ist was für mich was ganz Zentrales im Christentum, dass ich daran glaube, dass quasi das Leben stärker ist als der Tod. Also, dass ich daran glaube, dass Gott den Tod überwunden hat. Und sich daran festzuhalten, ey, halt dich an diesem Leben fest.
Ich glaube, das Bild vom Siegeskranz ist in der heutigen Gesellschaft einfach ein bisschen zweischneidig, weil ja der Wettbewerb, dem man schon in der Grundschule gefühlt ausgesetzt ist, eigentlich auf alle Menschen auch negative Auswirkungen hat und dadurch dieses Siegeskranzbild assoziiert für mich automatisch, einer ist gut und die anderen sind schlecht oder schlechter.
Es gibt nur einen Guten, nur einen Sieger quasi.
Ja, und deswegen finde ich, das Bild von dem Siegeskranz passt vielleicht in die damalige Zeit, aber in der heutigen Zeit hat es, glaube ich, halt noch mehr Assoziationen.
Und dann können wir ja weitergehen zu dem, was dann noch als Bild auftaucht oder was eine andere Form der Belohnung ist, die dann im Text erscheint. Ab 12 vielleicht einfach mal. Ja.
Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
Da haben wir auch lange über die Bedeutung für uns, über die Säule, glaube ich, gesprochen. Da haben wir gemeint, dass die Säule standhaft ist und was zusammenhält.
Ja, und wenn man jetzt an die Erfahrungen, die wir vorhin in Bezug auf die Tür erzählt haben, anknüpft, dann können diese Erfahrungen für uns ja auch zu einer Säule werden. Also, dass wir halt die Erfahrung machen, es gibt Hoffnung, es gibt hilfreiche Personen, und dass wir dann in ähnlichen Situationen in der Zukunft vielleicht auf diese Säule bauen. Und damit kann sich dann dieser Kreislauf quasi in Gang setzen, dass man aus der Säule heraus den Glauben hat, dass es wieder besser wird, den man dann als Schlüssel für die Tür und dann für den Siegeskranz und immer so weiter.
Das macht irgendwie Mut, finde ich.
Und der Text sagt sogar, die oder den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Also auch die Zusprache, hey, auch du kannst eine Säule sein da drin. Also auch du bist Säule in deinem Leben vielleicht und auch im Leben von anderen Menschen.
Und dass man auch mit wenig Kraft eine Säule werden kann.
Wenn man daran glauben kann.
Ich finde, ja, das waren so also unsere Gliederungen, die wir uns quasi überlegt haben. Und ich finde es total schön, wie ihr es quasi entschlüsselt habt oder welche Momente in eurem Leben euch da irgendwie Erfahrungen waren, Schlüsselmomente oder Momente, wo man durch Türen durchgehen konnte. Würdet ihr sagen, ihr habt auch diese Säulenmomente in eurem Leben? Also, dass ihr euch als Säule erlebt, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ja, ich kann eine Säule im Leben anderer Menschen sein. Oder so ist es ja auch in dem Text eingeführt, also eine Säule machen im Tempel meines Gottes, ist vom Bild ja auch so, also der Tempel Gottes und das Allerheiligste ist quasi das, was ganz nah bei Gott ist. Und diese Säulen sind quasi Momente, wo ich einfach auch spüren kann, hey, ich bin nah an Gott dran irgendwie so. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, ja, vielleicht war das, ist das sowas, wo ich auch Säule gespürt habe oder wo ich erlebt habe, hey, ich habe eine Standhaftigkeit oder...
Also ich persönlich versuche, eine Säule zu sein, manchmal. Also wenn ich auf Menschen treffe, die irgendwie vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie ich es mal war, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich um jeden Preis vermitteln möchte, dass es weitergehen kann und dass auch, wenn man es in dem Moment nicht glaubt, es halt eben doch gehen kann und geht und es irgendwie immer einen Weg aus der größten Scheiße rausgibt. Und ich weiß aber leider nicht so genau, wie... was für eine gute Säule ich bin und wie viel dann da ankommt, weil ich weiß, dass es in solchen Momenten eben schwer ist, sowas zu glauben.
Für mich ist tatsächlich einfacher, eine Säule, glaube ich, für jemand anderes zu sein, wie für mich selber, weil ich sehr selbstkritisch bin und ich glaube, da der Grad zum Egoismus, glaube ich, für mich ziemlich schwierig ist und ich nicht sagen kann, hey, ich bin eine Säule für mich selber, finde ich schwierig.
Also ich kenne so kleine Säulenmomente irgendwie, aber die dann oft wieder zerbrechen, so in den Momenten dann, wenn ich irgendwie mich mit mir gut fühle und mit mir okay bin. So, das sind irgendwie immer meine Säulenmomente und ich habe früher ganz viel mit Kindern zusammengearbeitet und habe denen da schon viel versucht, irgendwie so nahe zu bringen, auch so, hey, du bist okay, so wie du bist, egal was ist und so. Und das waren vielleicht immer so meine kleinen Säulenmomente, die echt schön waren. Da hätte ich gerne eine große Säule draus gemacht.
Ja. Aber schön, dass sie da ist und dass du die auch hast, diese kleinen Momente.
Ja.
Also ich glaube, mir geht es da ein bisschen ähnlich wie Emma. Mir fällt es, glaube ich, leichter, eine Säule für andere zu sein als für mich selber. Für mich sind das oft so Momente, wenn ich merke, dass Freunde oder Menschen, die mir wichtig sind, in schwierigen Lebensumständen sind und ich dann versuche, für sie da zu sein und Mut zu machen und einfach so zu vermitteln, hey, du bist nicht komplett allein, da ist noch jemand und sei es nur der, der dir irgendwie zuhört.
Genau. Das machst du sehr gut.
Also ich finde, das mit dem Säule für sich selbst sein, finde ich auch sehr schwierig, weil gefühlt meine Säule oft, selbst wenn sich dann eine Tür wieder geöffnet hat, trotzdem hinterher schnell wieder zusammengebrochen ist. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, genug Schlüssel-Tür-Momente gesammelt, dass ich auch manchmal meine eigene Säule sein kann und dass ich so ein grundsätzliches Wissen habe, dass es weitergeht und dass nicht alles verloren ist. So.
Und vielleicht sehen wir auch nur in der Situation nicht, dass wir gerade die Säule für uns als Person sind. Vielleicht können wir das in 10 Jahren sehen, dass wir heute die Säule von uns selber waren. Vielleicht sehen wir es nur aktuell nicht.
Let's pray.
Also, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten in der Zeit und eigentlich hätten wir noch ein paar andere Ideen. Gibt es noch was, was einem von euch jetzt auf dem Herzen liegt, wo ihr denkt, hey, das möchte ich jetzt unbedingt hier noch loswerden? Und,
also, ich fände es vielleicht gut, noch kurz auf die Textstelle mit den Menschen, die sich als Juden bezeichnen, einzugehen, weil ich finde, dass es eine Textstelle ist, die man, wenn man will, sehr schlecht nutzen kann. Und wir sind uns da eigentlich einig geworden, dass wir es so sehen, dass sich da Menschen als Juden ausgegeben haben, mit schlechten Zielen im Sinn und nicht als Juden, die der Versammlung Satans tatsächlich angehören. So.
Und gerade in Zeiten, wie wir jetzt leben und wo irgendwie Antisemitismus so krass sich Bahn bricht, irgendwie auch klar zu sein, auch in der Predigt das zu benennen, zu sagen, hey, hier ist eine Stelle und die wurde auch christlich lange Zeit so ausgelegt, antisemitisch und judenfeindlich, dass man hier sagt, hey, ja, das gibt es in Religionen, dass Menschen sich, also Menschen nutzen die Religion dafür sozusagen, sich auszugeben und zu sagen, irgendetwas sei im Namen der Religion, aber da zu sagen, hey, nee, das ist nicht der wahre Glaube, weder im Judentum noch in anderen Religionen. So, ne?
Ich finde, da kann man vielleicht ganz gut als Fazit dran sehen, was man alles aus einer Bibelstelle rausziehen kann und dass man es halt antisemitisch interpretieren kann oder halt seine Sekte darauf aufbauen kann. Das ist ja auch ein beliebtes Buch dafür. Und dass man es aber auch eben einfach nur als Gleichnis für Momente aus seinem Leben nehmen kann, egal ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht.
Und ich finde, das schließt auch schön den Bogen zu eurer Vorstellungsrunde am Anfang, wo ihr erzählt habt, was ihr auch für Erfahrungen mit dem Glauben gemacht habt. Weil ich glaube schon, dass auch einfach viel Blödes passiert und Menschen einem was erzählen, was vermeintlich im Glauben, sei das jetzt im Christentum oder eben hier in dem Beispiel im Judentum, also was Teil des Glaubens ist und was für Leute auch was kaputt macht im Glauben. Und da ist es mir wichtig, euch irgendwie Mut zu machen und auch den natürlich Zuhörenden, ey, so, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht erzählen, dass das Teil des Glaubens ist, sondern haltet irgendwie an dem fest, woran ihr glaubt und was euch wichtig ist, was euch Hoffnung gibt und was euch stark macht. Und lasst euch das nicht von irgendjemand wegnehmen im Namen von Religion, sondern ja, ihr habt da ein gutes Gespür und einen Zugang zu Dingen und das ist wichtig und das stimmt und das ist gut so. Amen! Ja, es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Wir hoffen, ihr da draußen habt ein paar schöne Ideen mitnehmen können und seid angeregt worden, weiter über diesen Text nachzudenken und eine schöne Predigt draus zu machen.
Und macht Werbung in eurer Predigt für den Podcast.
Ja. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Es war sehr schön hier in unserer Runde. Macht es gut. Bis bald. Ciao.
Ciao. Tschüss. Du musst noch sagen, like, kommentiert, follow. Hinterlasst uns eine Bewertung in eurem Podcast-Portal der Wahl.
Das war Max Werbeblog. Danke
dafür.